Also die vor dem Musikstück beschriebene kontrrevolutionäre Antwort des Staates, das heißt also die vor allem durch die Isolationsfolter, aber auch Terror auf der Straße, psychologische Kampfführung etc. Alle diese Maßnahmen gegen die Grab und PSR hatten zur Folge, dass so etwa um die 100 Gefangene der Grab und PSR in den Gefängnissen des spanischen Staates stecken. Sie wurden als erste von allen Gefangenen in das Hochsicherheitsgefängnis Herrera de la Mancha gesteckt und mit der vorhin besprochenen Isolationsfolter behandelt. Seit dieser Zeit kämpfen die politischen revolutionären Gefangenen für die Zusammenlegung in zwei Kollektive, eines für die Frauen und eines für die Männer. Ein Kampf, der sich in drei Abschnitten abgespielt hat. Wir werden diese Entwicklung nun genauer anschauen.
Nach dem Tod von Franco im November 1975 wurde Arias Navarro mit dem Projekt der Knastreform beauftragt, die im Dezember 1978 mit der Ausarbeitung und Annahme der Verfassung gipfelte. Dies trat für das ganze Gebiet des spanischen Staates in Kraft, mit Ausnahme von Euskadi, das Nein sagte zur spanischen Verfassung. Die Reform wurde durchgeführt, aber weder der Klassencharakter des Staates noch die Diktatur der Bourgeoisie, die durch diesen Staat ausgeübt wurde, änderten sich. Es änderte sich die Form, aber nicht das Wesen. Während dieses Fassadenwechsels waren die Knäste voller politischen Gefangenen. Um die Gefangenen rauszuholen, waren viele Kämpfe und große Massenmobilisierungen nötig. Im Jahre 1977 sah sich die Regierung gezwungen, eine Amnestie zu erlassen, die jedoch nur eine unvollständige war, da zahlreiche Gefangene drin blieben und ihre Zahl bald darauf rasch zunahm. Von diesem Moment an wurden alle Gefangenen als sogenannte Terroristinnen und Feindinnen der Demokratie qualifiziert. Mithilfe der psychologischen Kriegsführung wurden die Revolutionäre und Revolutionärinnen als sogenannte Mörderinnen, ihre geleitete Elemente etc. beschimpft, mit dem Ziel, die Repression zu rechtfertigen, die keinen Augenblick nachgelassen hat. Repression gegen die Gefangenen und gegen die proletarische Volksbewegung, die sich gegen die Pläne der Regierung, das heißt der ausbeuterischen Bourgeoisie, gestellt hat. Den ersten Kampf, den die politischen Gefangenen zu führen hatten, war derjenige für ihre Anerkennung als solche. Es war die erste Schlacht, die sie der Übergangsregierung, den gezähmten Parteien und den Knastverwaltungen lieferten. Die Politik, die darauf verfolgt wurde, bestand darin, die politischen Gefangenen mit den Sozialen zu vermischen. Doch dies erwies sich für die Regierung als unfruchtbar. In diesem Moment begann es in den Knästen zu brodeln. Die Desillusionierung griff um sich und die sozialen Gefangenen kämpften für einen allgemeinen Straferlass und für die Einführung eines demokratischen Strafvollzuges. Schon bald fingen die Meutereien an. Die sozialen Gefangenen suchten bei den politischen Rat und Unterstützung. Diese feuerten sie an und ermutigten sie, auszuharren. Die Politik der Vermischung hat sich gegen die Regierung gedreht. Sie begann, Maßnahmen zu ergreifen. Ende 1977 fing die Strafvollzugsreform an. Die erste Maßnahme bestand darin, die politischen Gefangenen von den Sozialen zu isolieren. Dies geschah einerseits, indem sie in Spezialknäste verlegt wurden, andererseits durch die Isolierung in Spezialabteilungen der alten Gefängnisse. Diese Behandlung bedeutete implizit die Anerkennung ihres Status als politische Gefangene. Gleichzeitig nimmt das Haftregime immer mehr den Charakter der später in den Spezialknästen angewandten Vernichtungshaft an. In den Spezialgefängnissen werden Einzelzellen eingeführt, um ein gemeinschaftliches Leben der Gefangenen zu verhindern. Aber dieser erste Versuch stößt auf den Widerstand der politischen Gefangenen, die in ihrem Kampf den organisierten und disziplinierten Lebensstil aufrechterhalten, der ihnen ein kollektives Studium, die Verrichtung von Handarbeiten, die Organisierung kultureller Veranstaltungen und in einem gewissen Ausmaß die Unterstützung der politischen Bewegung gegen die Knastreform erlaubt. Schon bald stieß der Versuch, die Gefangenen zu isolieren, an eine architektonische Grenze. Es gab zu wenig Zellen für sie, das heißt gegen sie. Die Zahl der Verhafteten stieg rapide an und das Problem der überfüllten Knäste wurde eines der akutesten. In den meisten befanden sich doppelt so viele, wie ursprünglich vorgesehen war. Das heißt, die Einzelzellen waren von 2 bis 3 Gefangenen belegt, die Esssäle verstopft und außer den Zellen gab es keinen Raum mehr, um irgendwelche Aktivitäten zu entfalten. Eine der wichtigsten Maßnahmen, die mit dem neuen Knastgesetz eingeführt wurden, war der jederzeitige und freie Zugang, den die politische Polizei bei den Gefangenen hatte, um sie ihrer Repression zu unterwerfen. Alle 3 bis 4 Wochen kreuzten sie ohne Anmeldung auf, besetzten den Knast, ließen die Gefangenen stundenlang unter vorgehaltenen Maschinenpistole im Hofe stehen, während sie die Zellen durchsuchten und dabei persönliche Gegenstände, die Handarbeiten usw. zerstörten, Briefe, Fotos beschlagnahmten. Heute ist diese Schikane in den Knästen immer noch üblich, wird aber von den Gefängnisangestellten direkt ausgeführt. Außer der politischen Polizei kamen auch dauernd uniformierte Bullen in den Knast, die bis zu den Zähnen bewaffnet waren, jede Bewegung der Gefangenen überwachten und die Aufgabe hatten, ihre Kämpfe zu unterdrücken.
The landlords put the fences up a long time ago. They robbed us all, as everybody knows. But some things can't be controlled. Don't mess with the standing stones. Stonehenge is alive and strong, it's no ancient ruin. Don't mess with the standing stones, you don't know what you're doing. Stonehenge is alive and strong, it's no ancient ruin. Don't mess with the standing stones, you don't know what you're doing. Out of your concrete cities, out of your concrete mines, out of your control, a festival unwinds. Some things can't be controlled, don't mess with the standing stones. In summer 1985, we came to keep Stonehenge alive. Sticks and stones can break our homes, but you don't know what you're doing. In summer 1985, we came to keep Stonehenge alive. Sticks and stones can break our homes, you don't know what you're doing. Where do you go in the summertime when the air is sweet and the sun is high? Where's the holiday you can take if you're on the dole, not on the make? And we all know, and they all know, we never messed with the standing stones. Stonehenge is free, it won't be owned, it's no dying ruin. English heritage, go to hell, you don't know what you're doing. Stonehenge is free, it won't be owned, it's no dying ruin. English heritage, go to hell, you don't know what you're doing. Too far, what fools the landed gentry are. Stuff your razor wire down your throat, wash it down with a 5-pound note. Stonehenge won't be controlled, don't mess with the standing stones. The pulleys smash, the pulleys break, the pulleys made a big mistake. The power is ours for us to take, and we know what we're doing. The pulleys smash, the pulleys break, the pulleys made a big mistake. The power is ours for us to take, and we know what we're doing. The pulleys smash, the pulleys break, the pulleys made a big mistake. The power is ours for us to take, we know what we're doing. Pulleys smash, pulleys break, pulleys made.
Der Spezialvollzug beinhaltete außerdem Einschränkungen in der Kommunikation, Pressezensur, Verletzung des Briefgeheimnisses, Reduktion des Hofganges, der Paketpost, das Verbot, nach dem Urteil weiterhin mit dem Anwalt, der Anwältin zu kommunizieren etc. Doch um das neue Haftgesetz anzuwenden, genügten die alten Knäste nicht mehr. In ihnen war das Zusammensein, der gemeinsame Hofgang, die gemeinsame Arbeit, Spiele etc. immer noch möglich. Mit dem neuen Gesetz wurden Spezialknäste notwendig, die besonders dafür konzipiert waren, die Gefangenen in andauernder Isolation zu halten, sie in kleinsten Räumen jeder Art von Unterdrückung und Überwachung durch Kameras und Mikrofone zu unterwerfen. Es brauchte Trakte zur totalen Vernichtung der politischen Gefangenen. Zu diesem Zweck begann die spanische Regierung, eine ganze Reihe neuer Knäste zu bauen, die für die geplante Behandlung der Gefangenen geeignet waren. Die Behandlung, die nicht mehr und nicht weniger ist, als die Kombination vom Schlimmsten des alten Vollzuges in seiner ganzen Brutalität mit den neuen Techniken der weißen Folter und der Ausrottung, die schon in den Spezialknästen von Nordirland und der BRD getestet worden waren. Der erste dieser Knäste im spanischen Staat wurde 1978 in Herrera de la Mancha gebaut. Dann folgten 12 weitere. Zurzeit planen sie weitere Gefängnisse, vor allem in Katalonien. In ihnen wurden und werden die politischen Gefangenen eingeschlossen. Für den Bau wurden speziell abgelegene Orte ausgesucht, in entvölkerten Gegenden, die vollständig kontrolliert werden können, oder in strategischen Zonen wie Alcalá de Henares, das sich in einer Militärzone befindet. All diese Knäste bestehen aus großen Blöcken von Eisenbeton, ebenso die Mauern, die die Installationen umgeben. Das Gefängnis Alcalá de Henares zum Beispiel hat eine Struktur, die auf den vorfabrizierten, puzzleartigen, angeordneten Blöcken beruht. Beton und Fels verbinden sich, alle Tore funktionieren mit einem elektronischen Blockierungssystem und dreifachen Schleusen. Die Überwachung basiert auf Infrarotkameras. Mit Monitoren werden die Höfe, Zentren und Türen kontrolliert. Spezialsicherheitszäune, Wachtürme mit Panzertüren, kugelsichere Scheiben und bewegliche Scheinwerfer mit einer solchen Reichweite, dass die Guardia Civil die ganze Gegend absuchen kann. Die Zellen sind nur für eine Person und besonders eng konzipiert, sodass nur ein Bett, ein Tisch und ein Sitz und eine Toilette hineinpasst. In den Zellen sind Kameras und weitere elektronische Überwachungsapparate installiert. Die Höfe und Gemeinschaftsräume sind ebenfalls enger dimensioniert. Die Wände, Decken und Böden sind ausschließlich weiß und grün gestrichen, was bei den Insassen oder Insassinnen innerhalb kurzer Zeit zu psychischen Störungen führt. Der Besuchssaal ist ebenso eingerichtet, dass die totale Kontrolle über die Gefangenen, ihre Familienangehörigen und die Anwält oder Anwältinnen ausgeübt werden kann. Es gibt nur Einzelbesuchskabinen. Die Kommunikation ist einzig durch eine dicke Panzerglasscheibe möglich, die zusätzlich mit einem Drahtnetz verstärkt ist. Sprechen musst du in ein kleines Gitter, in dem sich ein Mikrofon befindet. Auch in diesen Knästen gibt es ein Bestrafungssystem mittels sogenannter Nischen, die so eng und niedrig sind, dass eine erwachsene Person kaum aufrecht darin stehen kann. Diese Kleinstzellen sind aus Beton, ohne Licht, einzig in einem kleinen Ventilator versehen. Die Isolation in diesen Abteilungen ist total. Gegen diese perfide Form der Vernichtung kämpften die Gefangenen aus PCR und Grapo schon 1981, als sie der Isolation im Hochsicherheitsgefängnis Herrera de la Mancha unterworfen wurden. Das ganze Kollektiv der Gefangenen aus diesen Organisationen führte einen dreimonatigen Hungerstreik durch, während dem Juan José Crespo Galende am 19. Juni 1981 starb. Dieser Streik rief eine große Solidaritätsbewegung an, die sich vornahm, die Forderungen durchzusetzen. Diese lassen sich in der wichtigsten zusammenfassen. Die Zusammenlegung in einem Gefängnis, das ihnen ein würdiges und kollektives Leben in Haft erlaubt, was vor allem für die langjährigen Gefangenen die einzige Überlebensperspektive bedeutet. Nach drei langen Monaten des Kampfes akzeptierte die Regierung durch die Vermittlung des spanischen Roten Kreuzes eine Vereinbarung, nach der alle gefangenen Männer im Knast von Soria und alle gefangenen Frauen in demjenigen von Yeserías zusammengelegt werden. Zusammengelegt haben sie bis 1987 gelebt, in welchem Jahr die Regierung den schriftlichen Vertrag brach und mit einer Salamitaktik der allmählichen Zersplitterung der Gefangenen begann. Hier noch ein Zitat von Milagro Caballero, eine Gefangene von der Grapo. Wir siegen von dem Augenblick an, wo wir kämpfen und Widerstand leisten. Wir schreiten voran ab dem Zeitpunkt, in dem wir uns entschließen, aufrecht zu stehen und zu leben. Und vom Moment dieser Überzeugung an können sie nie mehr unser Lächeln vertreiben, noch uns das Vertrauen in die Sache des Proletariats oder in uns selber zerstören.
In diesem dritten Abschnitt des Kampfes der politischen Gefangenen aus Grapo und PSR, den wir vor dem Musikstück beschrieben haben, in diesem Abschnitt haben die Gefangenen alle Bereiche von ihrem täglichen Leben und ihrer Arbeit selbstbestimmt organisieren können. Sie haben täglich gemeinsam diskutiert, politische Analysen erarbeitet, sich gegenseitig Fremdsprachen und in anderen Dingen unterrichtet. Sie haben über den kollektiv geführten Briefwechsel politische Debatten mit Genossen und Genossinnen draußen, wie auch in anderen Knästen, im spanischen Staat, wie auch im Ausland geführt. Es ist klar, unter diesen Bedingungen waren die politischen Gefangenen auch aus dem Knast heraus weiterhin aktiver Teil der politischen Auseinandersetzung innerhalb der revolutionären Linken im spanischen Staat. In den Kämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken, in den Bewegungen gegen NATO und EG oder in der Mobilisierung gegen die Repression. Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben, Broschüren herausgegeben, sich mit Erklärungen zu den verschiedensten internationalen Kämpfen verhalten, Radiosendungen produziert, die dann von den freien Radios in Madrid und anderen Städten gesendet wurden. Dadurch, dass die politischen revolutionären Gefangenen auf diese Art in die jeweiligen Konflikte und Kämpfe direkt eingreifen konnten, haben sie auch dazu beigetragen, dass sich das politische Bewusstsein im revolutionären Widerstand und in anderen sozialen Bewegungen weiter radikalisiert hat. Natürlich hat der Staat immer wieder versucht, die Stimmen der Gefangenen zum Schweigen zu bringen, ihre politische Wirkung zu unterbinden. Doch diese Haftbedingungen der Kollektive sind gegen die brutalen Angriffe seitens der Repressionskräfte immer zäh verteidigt worden. Denn seit es die Kollektive gibt, gibt es den Versuch seitens des Staates, sie zu zerstören. Dies nicht nur, weil die Gefangenen aus Grapo und PCR seit 1982 so etwas wie eine Bastion der revolutionären Selbstbestimmung auch hinter den Knastmauern sind, sondern auch wegen der allgemeinen politischen Bedeutung der revolutionären Gefangenen.
Was ist die Bedeutung der politischen Gefangenen und ihren Kämpfen für uns? Die politischen Gefangenen in den westeuropäischen Knästen stehen für 20-jährige Geschichte revolutionären Kampfes in der Metropole. Aus den jeweils verschiedenen objektiven wie subjektiven Bedingungen ihrer Länder heraus haben sie politisch-ideologisch wie praktische Ansätze revolutionärer Politik entwickelt. Vieles von dem, was die politischen Gefangenen und ihre Organisationen damals zum ersten Mal formuliert und praktiziert haben, wird bleiben. So die Widerstandsbereitschaft, Kollektivität und Organisierung wurde auf den Punkt gebracht. Revolutionäre und militante Gewalt als wichtige Kampfform für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung und für den Kommunismus eingesetzt. In den verschiedenen Ländern wurde dies von Genossinnen und Genossen aufgegriffen und ihrer speziellen Situation und Bedingungen entsprechend bewaffnet oder nicht, umgesetzt und weiterentwickelt. Die politischen Gefangenen sind also ein Teil unserer Geschichte und Identität. Sie stehen für die Kontinuität eines Teils revolutionärer Politik in der Metropole. Die Auseinandersetzung mit ihrer politischen Geschichte bedeutet, ein Teil der eigenen Geschichte kennenzulernen und zurückzuerobern. Der Angriff gegen sie und ihre politische Identität ist somit auch ein Angriff gegen unsere Geschichte und unseren Kampf für eine revolutionäre Entwicklung und Kontinuität. Denn die Herrschenden wollen mit diesem Angriff einen Keil zwischen die politischen Gefangenen und dem, für was sie stehen, sowie uns und unserem Kampf treiben. Solidarität mit den politischen Gefangenen ist somit Solidarität mit ihren Inhalten und Solidarität mit dem politischen Inhalt kämpfender Genossinnen und Genossen, im Knast wie auch draußen. Und dies setzt die Entwicklung eigener inhaltlicher Bestimmung und Organisierung voraus. Auf dieser eigenen theoretischen und praktischen Grundlage kann Solidarität erst richtig zur Waffe werden. Eine Waffe im Kampf gegen den Einfluss der bürgerlichen Ideologie, sozialer Vereinzelung, Profitdenken und so weiter in den Beziehungen innerhalb der Klasse und unter uns. Die politischen Gefangenen werden vor allem mit der Isolationsfolter angegriffen. Was diesem Angriff entgegengesetzt werden kann, hängt direkt mit dem zu mobilisierenden Potenzial der revolutionären Seite ab. Das heißt, die Solidarität mit dem Kampf der Gefangenen darf sich nicht nur anhand von Hungerstreiks oder haftunfähiger Gefangenen entwickeln und sich nicht auf Kampagnen reduzieren. Fehlt die revolutionäre Basis, ist das Kräfteverhältnis ungünstig und die Möglichkeit, öffentlicher Druck aufzubauen, sehr schlecht. Dabei zur reformistischen Breite zu greifen, kann sich zu unseren Ungunsten wenden. Denn am revolutionären und kapitalistischen Kräfteverhältnis wird sich mit einer derartigen Politik nichts verändern. Solidarität mit den politischen Gefangenen heißt also, den revolutionären Prozess im eigenen Land entwickeln, ohne den internationalen Zusammenhang jemals aus den Augen zu verlieren. Ihren Kampf auch in schwierigen Zeiten, in abgeflachten Kampfzyklen zu unterstützen. Diesen Kampf als schärfster Ausdruck gegen die allgemeine Tendenz der Kriminalisierung der politischen und sozialen Klassenkämpfe in unseren täglichen Kampf mit einbeziehen und breites Bewusstsein über ihre politischen Ursachen und nicht nur über die Wirkung der Isolationsfolter schaffen. Folter ist kein revolutionärer Kampfbegriff. Über Folter ist nur zu sprechen mit den Inhalten und der Strategie, die sie abschaffen wird. Denen revolutionärer Politik, sagte Andreas Baader am 16. Juli 1975. Was die internationale Bedeutung und Solidarität mit dem wohl bis heute am längsten geführten, unbefristeten Hungerstreik bedeutet, haben die Gefangenen der RAF, Rolf Clemens Wagner und Helmut Pohl in ihrer ersten Solidaritätserklärung so ausgedrückt. Wir wollen mit unserer solidarischen Aktion ausdrücken, dass wir den gleichen Kampf um gleiche Ziele gegen einen gemeinsamen und vereinheitlichten Gegner führen. Sieg oder Niederlage in Spanien ist Sieg oder Niederlage auf dem ganzen westeuropäischen Terrain. und umgekehrt. Dass die spanischen Genossinnen diesen Kampf überhaupt noch einmal führen müssen, ist auch Folge davon, dass wir in unserem letzten Hungerstreik unsere Ziele nicht erreicht haben. Was in einem Land unterdrückt werden kann, versuchen sie auch in anderen Ländern zu unterdrücken. Was in einem Land erkämpft worden ist, kann in anderen nicht auf Dauer verhindert werden.
Also diese Beschreibung der Gefangenenkollektive und die Bedeutung der politischen Gefangenen allgemein macht deutlich, dass die Zersplitterung der Gefangenen durch den Staat ein strategischer Angriff ist, der auf die revolutionäre Bewegung als Ganzes zielt. Es ist bekannt, dass die BRD Repressionstechniker schon lange Druck auf die spanische Regierung ausübt, die Gefangenenkollektive zu zerschlagen. Deutsche Genossinnen wurden wegen Kontakten zu Gefangenen, also Besuche, Briefe etc., kriminalisiert und wegen der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, wie die sagen, auch verurteilt. Sie waren sich nicht mal zu blöde, die spanischen Gefangenen selbst als eine solche Vereinigung zu verfolgen. Das Beispiel im spanischen Staat darf nicht Schule machen. Die einzige Perspektive im Knast soll international entweder Abschwörung oder langsamer Tod durch die Isolationsfolter sein. Die revolutionäre Kontinuität, über die wir heute so viel gesprochen haben, für die die politischen Gefangenen stehen, soll ausgelöscht werden. Für immer und überall. In dieser Situation haben die Genossen und Genossinnen der GRAPO und PCR keine andere Alternative, als den am 30. November 1989 angefangenen Hungerstreik fortzusetzen. Heute, Am 157. Tag dieses grausamen Kampfes sind noch 45 Gefangene im Hungerstreik. Einige davon teilweise blind, andere im Delirium, alle am Rande des Todes. Im Verlauf dieses Kampfes haben die Aufstandsbekämpfer eine eigentlich, kann fast sagen neue, oder vielleicht nicht mehr so neue, medizinische Front eröffnet, um den Streik zu brechen. Erfahrungen aus den Kämpfen in der BRD, Nordirland, Frankreich und Belgien wurden aufgearbeitet und eine neue Strategie entwickelt.
Ja, diese Strategie, diese medizinische Front hat ihre Geschichte. Und diese Geschichte ist widerspruchsvoll, weil sie auf die Komplizenschaft von Ärztinnen und Ärzten angewiesen ist. Diese kommen in einen Clinch herein, weil die liberale bürgerliche ärztliche Ethik eigentlich eine solche Komplizenschaft verbietet. Der Weltärztebund hat 1975 in seiner Deklaration von Tokio unmissverständlich klargemacht, was seine Mitglieder, respektive alle Medizinalpersonen angesichts von Folter, Grausamkeiten oder die Menschenwürde verletzende Handlungen, wie es dort heißt, zu tun haben. Ich zitiere: Sie sollen sie weder dulden noch gutheißen oder sich gar an ihnen beteiligen, was auch immer das Vergehen sei, dessen das Opfer verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird. Wenn ein Gefangener die Nahrungsaufnahme verweigert, der Arzt ihn aber für fähig hält, sich ein unbeeinflusstes und vernünftiges Urteil über die Folgen zu bilden, so soll er nicht künstlich ernährt werden. Die Mitwirkung bei Zwangsernährung ist also den Ärztinnen und Ärzten aus Gründen ihrer Standesethik klar verboten worden. Und das IKRK stellt sich noch heute hinter diesen Standpunkt, mindestens verbal. Folgerichtig ging die britische Regierung 1981 gegen die hungerstreikenden Gefangenen der IRA vor. Folgerichtig in dem Sinn, wenn sie nicht bereit war, auf die Forderungen einzugehen. Die britische Regierung verzichtete auf Zwangsernährung oder andere sogenannte lebensrettende Maßnahmen und 10 Gefangene fielen in diesem Kampf. In staatlichen Stellen hierzulande wird das englische Modell genannt. Anders in der BRD. Sie setzte gegenüber Gefangenen der RAF und anderen kämpfenden Gruppen von Anfang an auf Zwangsernährung und begründete das auf der Propagandaebene mit einer angeblichen sogenannten Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen Inhaftierten. Dass es aber keineswegs um Lebensrettung, sondern um Folter bis zur physischen Vernichtung der Genossinnen und Genossen ging, zeigte sich schon im November 1974 bei Holger Mainz. Er wurde während des damaligen Hungerstreiks auf brutalste Art und Weise zwangsernährt, allerdings mit einer Nährlösung, die nur 400 bis 500 Kalorien pro Tag enthielt. Ein solches Vorgehen verzögert nicht etwa das Verhungern, sondern beschleunigt es. Der menschliche Körper verbraucht zur Erhaltung seines Zustandes ungefähr 1500 Kalorien pro Tag. Das wird der Grundumsatz genannt. Dazu kommen die Kalorien, die er für seine körperlichen Aktivitäten verbraucht. Bei einem Schwerarbeiter macht das zusätzlich vielleicht 2000 Kalorien aus. Dazu kommt folgende geniale Einrichtung des Stoffwechsels. Nimmt jemand nämlich überhaupt keine Nahrung zu sich, stellt der Stoffwechsel auf ein Nebengeleise um, das viel weniger Kalorien verbraucht. Das ist der sogenannte Acetonstoffwechsel. Dadurch müssen während des Hungerns viel weniger körpereigene Substanzen wie Fettpolster und Muskulatur abgebaut werden, was überhaupt erst ein Fasten von 2 bis 3 Monaten ermöglicht, sonst würde man viel schneller verhungern. Werden aber wie bei Holger Mainz 400 statt statt 1500 Kalorien zugeführt, stellt der Stoffwechsel auf das Hauptgeleise um, verbraucht also mehr körpereigene Substanzen und verhungert schneller. Schon deshalb ist es richtig, von der Ermordung Holgers zu sprechen. Auch Sigurd Debus wurde im Frühling 81 durch Zwangsernährung ermordet. Wie das etwa zugeht, schilderte er wie folgt, ich zitiere, um 11.05 Uhr stürmten 8 Mann die Zelle, packten mich an Beinen, Armen und Hüften, schleiften mich zu einer vor der Zelle stehenden Liege, warfen mich mit dem Bauch nach unten darauf, verdrehten mir die Arme und setzten sich auf die Beine, pressten mir den Kopf auf die Liege. Sie schnallten mich fest an den Beinen oberhalb der Füße und an den Oberschenkeln mit Lederfesseln, über den Unterleib mit einem Ledergurt und über die Brust mit einem Ledergurt. Beide Unterarme mit Fesseln an die Liege. Nach etwa 5 Minuten wurde von Dr. Görlach die Nadel in den linken Arm geschoben. Die Infusion dauerte von 11.15 Uhr bis 16.20 Uhr. Der Körper war völlig bewegungslos auf der Liege fixiert. Ich konnte nur den Kopf und den Hals bewegen. Ende des Zitates. Die öffentliche Denunzierung der Zwangsernährung als Folter führte dazu, dass sich immer mehr Ärzte und Ärztinnen weigerten, sich daran zu beteiligen. Deshalb wurde die Zwangsernährung ab 1985 durch die sogenannte Koma-Lösung ersetzt. Dabei wird abgewartet, bis der oder die Gefangene ins Koma fällt, also vor Hunger bewusstlos wird, um sie oder ihn dann völlig isoliert von Kontakten zur Außenwelt über einen längeren Zeitraum im Schwebezustand zwischen Leben und Tod unter totaler staatlicher Kontrolle zu haben. Dem so geschwächten Gefangenen soll damit jede Orientierung genommen und somit eine bewusste Entscheidung unmöglich gemacht werden. Nach außen wird diese Situation dann als aufwendige Lebensrettung, in Anführungszeichen natürlich, dargestellt und gleichzeitig propagandistisch als Abbruch des Hungerstreiks eingesetzt. Hier von Lebensrettung zu sprechen, ist natürlich ein Zynismus. Niemand weiß, ob und wie lange der Organismus einer solchen Prozedur überhaupt standhält, ob und welche Organe unheilbar geschädigt sind, wann eine oder einer ins Koma fällt. Knut Volkerts wurde damals auf eine eigens gesicherte Abteilung der Medizinischen Hochschule Hannover verlegt und er berichtet darüber folgendes, Zitat, ständig kommen welche, die sich Pfleger, Schwester oder Arzt nennen und machen sich an mir und den Apparaten rum. In suggestiver Weise malen sie meinen Gesundheitszustand aus. Sie sprechen von geschrumpften und angefressenen Organen und dass ich mich von meinen Knochen ernährt habe. Ob ich überlebe, sei noch offen, wenn, dann müsste ich mit bleibenden Schäden rechnen. Nach einigen Tagen kann ich nicht mehr erkennen, ob das, was ich akustisch und visuell wahrnehme, Realität oder Sinnestäuschung ist. Das nicht mehr erkennen und unterscheiden können ist das Brutalste. Es ist der konkrete Versuch der Gehirnwäsche. Die Auflösung der Wahrnehmungsfähigkeit zielt letztlich auf die Identität. Das Ganze ist nicht Folge des Hungerns, denn das war weder kurz vor noch nach der Bewusstlosigkeit, wo der Verhungerungsprozess am weitesten fortgeschritten war, sondern erst nach einigen Tagen so. Die Koma-Lösung zielt nicht auf die Brechung des Widerstandes wie die Zwangsernährung, sondern auf seine Auszehrung. Sie greifen mit Hilfe intensivmedizinischer Maßnahmen in den Sterbeprozess ein, holen den Gefangenen wieder zurück und verlängern so einen Zustand größtmöglicher Schwächung über einen längeren Zeitraum an der Grenze, um darüber dem Gefangenen die Initiative abzunehmen und die ganze Situation umzukehren. Er wacht aus dem Koma aufgrund ihrer medizinischen Maßnahmen und Mittel auf und dann mit ihm setzt er den Hungerstreik fort, das heißt die Nichtbehandlung durch Ping-Pong die Nichtbehandlung, um mit ihm Ping-Pong zu spielen. Diese Entpolitisierung des politischen Konfliktes soll also durch eine Medikalisierung erreicht werden. Das Problem wird im Endstadium scheinbar der Zuständigkeit von Ärzten übergeben, die aufgrund ihrer überlieferten ständischen Ethik Leben zu retten haben und Gefangene nicht einfach sterben lassen werden. So viel zum Vorverständnis der aktuellen Situation in Spanien. Wir machen etwas Musik, um dann zu Spanien überzugehen. Nachdem wir nun gehört haben, die drei Möglichkeiten, die in verschiedenen Situationen ausprobiert wurden, um den Hungerstreikenden ihr Kampfmittel zu nehmen, nachdem wir das dargestellt haben, nämlich entweder sterben lassen, wie bei der IRA, oder Zwangsernährung, eventuell Ermordung durch Zwangsernährung, wie der BRD, und drittens die sogenannte Koma-Lösung, gehen wir über zur Situation in Spanien. Hier gab es zuerst die Absicht des Justizministeriums, Zwangsernährungen durchzuführen, sowie verschiedene richterliche Verfügungen dagegen. Am 9.01.1990 stellte die diensthabende Richterin Madrids Manuela Carmena fest, dass die Zwangsernährung von Gefangenen im Hungerstreik ein Attentat auf die Menschenwürde sei. Am 12.01. urteilten die diensthabenden Richter von Madrid, Saragossa und Valladolid, dass Zwangsernährung ein Folterdelikt sein könne. Die Gefangenen dürften nur künstlich ernährt werden im Falle des Bewusstseinsverlustes. Dies bedeutet nichts anderes als die richterliche Anordnung der Koma-Lösung, also auch diesbezüglich die Gleichstellung mit dem Modell Deutschland respektive der gesamteuropäischen Strategie. Dabei blieb es aber nichts. Einerseits versuchten verschiedene Funktionäre des Staates, diese Urteile umzustoßen. Andererseits deklarierten die Ärzte des Spitals Miguel Servet in Saragossa ihre, in Anführungszeichen, Verweigerung aus Gewissensgründen, Schlusszeichen, gegen das Urteil. Das heißt, es sei ihnen aus Gewissensgründen nicht zuzumuten, mit der Zwangsernährung bis zum Bewusstseinsverlust der Gefangenen zuzuwarten, weil bis dann schon nicht mehr rückgängig zu machende Schäden eintreten würden und sie deshalb ihrer Verpflichtung, ihrer ärztlichen Verpflichtung, Leben zu retten, nicht nachkommen könnten. Diese Haltung kostete einem der Knastärzte, José Ramón Muñoz Fernández, das Leben durch die Aktion der Grapo vom 27.03.90. Er trug dazu bei, die richterliche Absegnung der Zwangsernährung am 14. und 17.02.90 durchzusetzen. Eine Zwangsernährung, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Die Gefangenen werden jeweils während ca. 10 Tagen in ein Krankenhaus verlegt, wo ihnen täglich 2500 Kalorien in Form von Infusionen zugeführt werden, also 1000 Kalorien mehr als dem Grundumsatz entspricht. Dies ist also mit anderen Worten eine forcierte Auffütterung. Verwendet wird eine Nährlösung mit dem Namen Previten, zugeführt durch Schläuche entweder in den Magen, in die Jugularvene, die große Vene über dem Schlüsselbein, und oder in die Armvene. Die spanische Regierungszeitung El País feiert dies in ihrer Ausgabe vom 29.03. als vollen Erfolg gegen die angeblichen Erpressungsmanöver der sogenannten fanatisierten Gefangenen. Keiner sei, trotz vielmonatigem Hungerstreik, bis jetzt gestorben. Verschwiegen werden die zahlreichen, vorher in der Sendung genannten Schädigungen, die auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und der Dr. Muñoz Fernandos wird zum Held der Menschlichkeit emporstilisiert, der seinem ärztlichen Gewissen gefolgt sei. Die andere Möglichkeit, auf die Erfüllung der Forderungen der Gefangenen zu drängen, wird für Ärzte als ausgeschlossen bezeichnet. Ich zitiere, weil dadurch Tore für allfällige ähnliche Bewegungen geöffnet werden. Ende Zitat. Und ein Kolumnist desselben Blattes El País resoniert am 7.3. wie folgt, ich zitiere, der Hungerstreik wäre verfassungsrechtlich zulässig, wenn beansprucht würde zu sterben. Nicht aber, wenn beabsichtigt ist, Druck auszuüben, und er verwandelt sich in dieser Form zu einem der klarsten Tatbestände von Missbrauch der Grundrechte. Auf diese Weise soll auf der realen und auf der propagandistisch-ideologischen Ebene den Gefangenen das Kampfmittel des Hungerstreiks aus der Hand geschlagen werden.
Das folgt jetzt ein Stück, ein Musikstück von, über George Jackson.
I woke up this morning, there were tears in my bed. I killed a man I really loved. I shot him through the head. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Sent him off to prison for a $70 rivalry. They closed the door behind him and they threw away the key. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. He wouldn't take shit from no one. He wouldn't bow down on deal. Authorities hated him because it was just too real. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Prison guards, they cursed him as they watched him from above. But they were frightened of his power. They were scared of his love. Lord, Lord, so they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground.
Nach so viel Knast und Repression wollen wir die Sendung mit einem positiven Inhalt beenden, nämlich damit, dass die revolutionäre Bewegung draußen die Forderung der Gefangenen zu ihrer eigenen Forderung gemacht hat und zu den verschiedensten Solidaritätsaktionen mobilisierte. Ein Überblick über die zwar in der gesellschaftlichen Breite begrenzte, jedoch mit revolutionärer Qualität entwickelte internationale Solidarität bildet der Abschluss unserer Sendung. Auch wenn politische Widersprüche zu den zwei Organisationen bestehen, also GRAPO und PCR, was heute in den spanischen Knästen passiert, hat ganz direkte Auswirkungen auf die revolutionäre Bewegung selbst in der Schweiz wie an anderen Orten.
Hat man eine Chronologie der internationalen Solidarität vor sich, so fällt einem auf, dass praktisch pro Tag mehrere Aktionen liefen. Das internationale Blackout der Medien hat System. Wir sollen praktisch nichts mitkriegen. Und dazu wollen wir jetzt einige Stichworte liefern. Das heißt, wir durchbrechen dieses Blackout und vermitteln euch einige wenige Aktionen.
7.2.1990. Von verschiedenen spanischen Banken, Reisebüros und anderen spanischen Büros werden die Schlösser verklebt in Zürich.
Spanien. Angriff der Grapo gegen einen spanischen Major.
Kundgebungen vor dem spanischen Konsulat in Hannover.
Spanien. Spanische Angehörige dauerbesetzen das Rote Kreuz in Madrid. Die Besetzung dauert bis zum 27.03. dieses Jahres.
4. Februar 90. Sprengstoffanschlag auf die Hauptverwaltung des rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerkes durch die kämpfende Einheit Crespo Galende. In der Erklärung dazu wird zur Solidarität mit dem Hungerstreik aufgefordert.
Protestdemo vor dem Männerknast in Soria.
Anschläge auf Baumaschinen, ein Autohaus und ein SPD-Büro in Köln.
18.12. Spanien. Angriff gegen Nationalpolizisten in Barcelona.
Kundgebungen und Straßenblockade in Berlin an einer Tagung der SPD-Parteien aus Westeuropa.
Zürich. Erste Kundgebung vor dem spanischen Konsulat. Weitere folgen in Zürich und in Bern.
Im Baskenland und in Spanien verweigern mehrere Ärzte ihre Beteiligung an der Zwangsernährung. In Basauri streiken die Krankenpflegerinnen gegen die Zwangsernährung. 16.04.90. In einer Piratensendung in Pamplona wird über den Kampf der Gefangenen in der BRD und der spanischen Gefangenen für Zusammenlegung berichtet.
In Zürich tauchen an zahlreichen Hauswänden Sprays und Plakate auf, die sich mit dem Kampf der spanischen Gefangenen solidarisieren. An Autobussen, die eine spanische Autonummer aufweisen, werden Solidaritätssprays angebracht. Sie reisen also zurück mit einem solidarischen Gruß.
Am 22.04. wird in Duisburg eine Live-TV-Sendung gestört, um die Nachrichtensperre zu durchbrechen. In Hamburg wird am 5.02. das Büro der Iberia versprayt und mit Fahrwasser beworfen.
Zürich und Bern. Immer wieder und immer wieder wird das spanische Konsulat gefärbt und besteint.